Jetzt hat am vergangenen Sonntag der Carsten ein Wort für das neue Jahr aus dem Neuen Testament uns mitgegeben. Und ich möchte uns heute Morgen ein Wort auch für das neue Jahr mitgeben aus dem Alten Testament. Und es steht im Psalm 27 und es ist der allerletzte Vers. Und genau diesen allerletzten Vers möchte ich mit uns lesen. Gar nicht mehr, wir werden dann im Laufe der Predigt sicherlich noch den einen oder anderen Text aufschlagen. Aber zuallererst wollen wir nur einmal diesen allerletzten Vers miteinander lesen. Das ist so eine Art Zusammenfassung von diesem 27. Psalm, wo der David berichtet von allerlei Nöten, aber auch allerlei Rettung, die der Herr ihm geschenkt hat. Und jetzt sagt er am Ende quasi zu sich selbst, aber auch zu uns und damals zu denen, die es gehört haben, Folgendes. Vers 14. Harre auf den Herrn. Sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Ich möchte am Anfang noch kurz mit uns gemeinsam still werden und beten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir als Gemeinde, die wir heute Morgen in deiner Gegenwart sind und vor dir stehen. Wir kommen zu dir und wollen dich bitten, dass du mit uns redest. Dein Wort ist genau dieses Rede zu uns. Es ist das Wort Gottes. Wir merken aber immer wieder, Herr, dass wir von uns aus nicht hören können, wie wir hören sollten. Du bist derjenige, der Ohren hat und wie ein Jünger hört. So wirst du geschildert als Knecht des Herrn im Jesaja. Herr, wir brauchen diese Ohren, um zu hören, wie ein Jünger hört. Wir brauchen aufnahmfähige Herzen, die dein Wort gerne aufnehmen und es gerne auch im Herzen bewahren und bewegen. Hilf uns dazu, Herr. Stehe du uns bitte bei. Herr, wirke durch deinen Geist an uns. Erkläre uns dieses Wort, was wir gelesen haben. Und lass es uns so herrlich und wunderbar aufleuchten, dass wir es nicht wieder vergessen, dass wir es mitnehmen in unser Leben und dadurch auch lernen zu leben. Herr, hilf auch mir beim Reden, dass ich es tun kann in der Erweisung deiner Kraft, deines Geistes durch deine Gnade. Herr, ich kann nicht reden von mir aus. Ich brauche deine Hilfe, deine Gnade, die Leitung deines Geistes. Ich danke dir aber auch, dass ich sie im Glaube ergreifen darf und darauf vertrauen darf, dass du sie geben möchtest. Und so wollen wir dich, unser himmlischer Vater, loben darüber, dass du deinen Sohn dahingegeben hast und wir dadurch Gemeinde sein dürfen, Kinder Gottes auch werden konnten. Hilf auch heute Morgen, Herr, dass all diejenigen, die noch gar keine Heilsgewissheit haben, die noch gar nicht dich erkannt haben, die noch verloren sind, dass aus sie, Herr, Rettung erfahre. Amen. Das ist so ein kurzer Vers, den lese ich uns ganz gerne noch einmal vor. damit wir ihn nochmal hören. Und vielleicht gelingt es ja sogar dem einen oder anderen, es auswendig zu lernen. Das ist etwas ganz Hilfreiches, Bibelverse auswendig zu können. Dann kann man sich's immer wieder vorsagen im Alltag, dann, wenn es gerade brennt und wenn es schwierig ist. Also, ich lese ihn uns nochmal vor, das ist ein 14. Vers. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Der David sagt dies als jemand, der in seinem Leben, und davon spricht er auch in diesem 27. Psalm, viel Kämpfe erleiden musste. Vers 12 redet er zum Beispiel davon, gib mich nicht preis der Gier meiner Feinde. Also er hatte viele Feinde. In Vers 10 sagt er, wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Er spricht davon, dass er, Vers 3, selbst wenn ein Heer sich gegen mich lagert, so fürchtet mein Herz sich dennoch nicht. Das sind alle Situationen, wo wir merken, der David stand mitten im Leben und hat diese Erlebnisse genauso gehabt, wie wir sie haben heute. Dinge, die ihn damals beunruhigt haben, die ihm das Leben schwer gemacht haben, Dinge, die ihm Angst auch eingejagt haben. Das liest man in der Bibel dann auch, in der Geschichte von dem David, wenn sein Leben beschrieben wird. Und aus all dem heraus erklärt er uns nun gewissermaßen sein Lebensmotto. Und das sagt er sich wirklich immer wieder selbst vor, dass er da in sein eigenes Herz hinein redet. Aber er sagt es auch uns vor und damals denen, die ihm zugehört haben. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Dieser Vers oder dieses Motto, das soll ja nun auch unser Motto für das neue Jahr sein, das kann nur wirklich ein Motto sein, wenn der, von dem hier die Rede ist, bekannt ist. Harre auf den Herrn. Jetzt ist die Frage, wer ist dieser Herr? Jetzt haben wir vor ein paar Tagen einen Besuch gemacht bei Nelly und David. Und der Nelly ist ja Biologielehrer. Und wir standen vor seinem Aquarium und er sagte, dass er da so eine Pflanze hat und nannte den lateinischen Namen. Das war jetzt für mich dadurch schwierig zu verstehen, was meint er jetzt überhaupt. Wenn ich mich recht erinnere, hat er mir es dann auch noch übersetzt und hat gesagt, wie es auf Deutsch heißt. Also er kannte aber den lateinischen Namen. Als Biologielehrer muss er diese Dinge auch wissen. Er muss viel wissen über das Leben, über die Tiere, die Pflanzen. Ja, ganz arg viel auch Fachbegriffe kennen. Sonst kann er das nicht unterrichten, das ist ganz klar. Auch ihr lernt dauernd Fachbegriffe. Ich schaue da in junge Gesichter zum Teil auch und denke mir dann immer, welche Begriffe sind ganz neu auch in die Computerwelt hineingekommen, die es vielleicht vor einigen Jahren noch gar nicht gab. Ich habe jetzt im vergangenen Jahr einen Begriff gehört, Hashtag, jetzt die Lacher schon dahinter, ja, Leute, also das meine ich jetzt nicht negativ, sondern positiv, damit will ich sagen, ihr wisst natürlich genau, was damit gemeint ist. weil ihr in gewisser Weise auch damit lebt und vertraut seid. Mir ist es bis heute noch nicht hundertprozentig klar, ob ich verstanden habe, um was es da überhaupt geht. Aber mein Beispiel ist aus dem Grund gewählt, dass ich sagen möchte, es gibt Dinge, die man automatisch lernt, wenn man in diesem Leben, in der Welt, im Beruf, im Alltag drinnen steht. Und man erachtet es wirklich auch als normal, diese Dinge zu wissen und zu kennen. Und bei Gott ist es genauso. Er sagt, ich habe meine Welt und in meiner Welt leben meine Kinder. Und sie gehen durch mein Reich. Und jetzt höre sie natürlich auch in meinem Reich von allerlei Namen und Begrifflichkeiten, so wie sie da vorkommen. Namen Gottes. Ich freue mich so sehr, dass der Thomas gerade auch eine Reihe begonnen hat im Teenagerkreis über die Namen Gottes im Alten Testament. Und da werden die dann durchgenommen und erklärt. Und das ist jetzt hier auch so ein Name, Jahwe, Jehova, wie immer man es nun aussprechen möchte. Es ist ein Name. Und ich glaube, die allermeisten sogar von euch haben diesen Namen schon mal gehört. Aber reicht es denn wirklich aus, den Namen zu hören? Ist es denn nun genügend, wenn man sagen kann, ja, Hashtag, habe ich schon mal gehört, diesen Begriff. Aber ich kann es nicht wirklich erklären, was damit gemeint ist. Da wird man von den jungen Leuten dann komisch angesehen. Ja, das ist doch klar. Wir alle haben den Namen Jahwe und Jehova gehört, schon öfters gehört. Aber können wir ihn erklären? Können wir wirklich auch ihn füllen, diesen Namen? Das ist ja zuallererst mal nur eine Klammer, die leer ist. Und wenn jetzt in dieser Klammer für mich nicht wirklich ein Leben drin ist, also wenn da nicht Begriffe sind, dass ich sagen kann, Jahwe, ja zum Beispiel, das wird abgeleitet oder ist eine Ableitung von einem hebräischen Wort, was im Grunde genommen sein Leben beinhaltet, bedeutet. Der Seiende, der fortwährend Lebende, der Ewige. Jetzt auf einmal bekommt die Klammer eine Füllung. Ne? Jetzt wird mir etwas erklärt. Jetzt ist nicht mehr nur ein hebräischer Name, den ich vielleicht gar nicht weiß, wie ich ihn aussprechen soll. Sondern jetzt hat es eine Bedeutung. Der Lebendige, der dauernd, fortwährend da ist. Heute Morgen haben wir Gebetsanliegen gehabt. Das passt da wunderbar hinein. Wenn ich jetzt einen Jahwe habe, einen Herrn, der lebt fortwährend, dauernd, immerfort gegenwärtig ist, bei mir, um mich herum, dann ist das etwas, wo ich sage, das brauche ich ja genau. Ich brauche einen Herrn, der nicht offen nur im Himmel ist, wo ich nicht hinkomme und der vielleicht gar nicht sieht, was jetzt gerade bei mir in meinem Leben so geschieht. Sondern ich brauche einen Herrn, der mitten unter mir ist, bei mir ist. Ich brauche auch einen Herrn, der über der Zeit steht, der nicht so gefangen ist wie ich, der ich in der Zeit mich befinde und der ich für mich immer wieder feststelle, alle Menschen geht es so, die Vergangenheit ist für mich etwas, was nicht leicht ist, die Gegenwart ist kaum zu ertragen, also wird die Zukunft ja ganz unerträglich sein. Nicht so manche, ich will jetzt nicht immer sagen, nur Pessimisten denken so, sondern manch einer sieht so sein Leben, erfährt es so, empfindet es genau so. Wer ist jetzt da, der über der Zeit steht? Gehe ich zu meinem Nachbarn links oder rechts? Ja, der steht ja auch in der Zeit. Gehe ich zu einem Lehrer, gehe ich zu einem Philosoph, gehe ich zu einem, was weiß ich was für Spezialisten, der steht auch nur in der Zeit. Sein Wissen ist beschränkt und begrenzt. Er schöpft ja auch nur aus dem wir alle schöpfen. Ich finde es immer so nett, wenn als dann Dokumentationen kommen über die Zeit vor 1 Million Jahren jetzt, ja, also wer sagt uns denn, dass die Erde überhaupt so alt ist? Und dann wird fabuliert und fantasiert, wie alles da auch begann. Also, wenn ich davon abhängig wäre, wie würde mein Leben ausschauen? Jetzt habe ich einen Herrn, der über der Zeit steht. Schon bevor die Erde geschaffen wurde und der Himmel geschaffen wurde, war er da. Das macht meine Zeit zu einer Zeit, wo ich für mich sagen kann, da ist einer, der damit umgehen kann. Ich kann es nicht. Ich erschrecke immer wieder, was auf mich zukommt. Jeder einzelne Mensch, dem geht es wirklich so. Er erschrickt ja dauernd auch, was kommt jetzt auf mich zu? Ich kann es nicht sehen, ich kann es nicht wahrnehmen. Und er, der Herr, der Lebendige, der Ewige, er sieht es alles auf einmal. Solchen Herr muss ich haben. Das ist jetzt die Füllung von dieser Klammer. Das ist so wichtig, damit ich auch weiß, warum ist es denn notwendig, auf ihn zu vertrauen und warum ist es auch sinnvoll, auf ihn zu vertrauen. Warum ist es gut, zu ihm zu kommen? Warum ist es richtig, auf ihn zu warten? Ja, weil er derjenige ist, der mich durch dieses Gewirr, durch dieses Labyrinth führen kann. Weil er den Weg sieht, den ich nicht sehe. Wenn ihr nur mit mir so mal diese Aufgabe heute euch so notiert für die kommende Woche, jetzt möchte ich doch einmal das ganz bewusst so machen, dass ich sage, jeden Morgen neu, Herr Jesus, leite du mich heute und zeig du mir die Dinge, die ich gar nicht sehen kann. Es würde mich freuen, wenn am Ende dieser kommenden Woche manch einer von euch vielleicht sagt, ja, mir ist einiges aufgefallen, was der Herr mir in dieser Woche gezeigt hat, was ich ohne ihn gar nicht gesehen hätte. Wo ich gestaunt habe, dass er mir da auch Weisheit gegeben hat, mich geleitet hat, ein lebendiger Herr, jemand, der lebt. Und nicht nur, dass er lebt, sondern dieser Name wird in der Bibel ganz besonders eingeführt, wenn er auch schon vorher genannt wird, aber eingeführt wird er in dem Zusammenhang, wo das Volk Israel aus Ägypten befreit wird. Und da erklärt der Herr, jetzt will ich mich genau als dieser Jahwe Offenbarer, der sich verbündet, der nun auch eingreift und rettet, der hilft und beisteht. Was hilft mir an Gott, der allmächtig ist, der allgegenwärtig ist, allursächlich, allwissend, wenn er an mir kein Interesse hat, wenn er nun für mich ein weit entfernter Gott ist, der aber persönlich mich gar nicht so wirklich auf dem Visier hat oder im Visier hat. Ja, was hilft mir so ein Gott? Aber mit diesem Namen wird in der Bibel ganz deutlich und klar erklärt, es ist ein Gott, der sich naht. Das wird einmal vom Johannes im 1. Johannesbrief in einer Art und Weise erklärt, 1. Johannes 4, Vers 9, was wunderschön dann auch zum Ausdruck kommt. Ich lese uns diesen Vers vor, 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat. Da ist Gott, der außerhalb dieser Welt lebt, außerhalb dieses Universums seine Heimat hat, sein Wohnort. Aber nun schickt er seinen eingeborenen Sohn in die Welt. Das ist genau die Ansage an jeden Einzelnen, der hier sitzt, dass er dir und mir sagen möchte, ich bin extra für dich gekommen. Ich bin extra für dich gekommen. Warum? Das ist jetzt schon ein Ding, wenn man das so weiterlese. Da heißt es nämlich, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Damit wir durch ihn leben sollen. Jahwe, der uns nahe kommt, der sich mit uns verbündet, der seinen eingeborenen Sohn in die Welt sendet, damit wir durch ihn leben sollen. Nur wenn diese Klammer, dieser Begriff Jahwe, diese Füllung hat, der ewig ist, der lebendig ist, der als Retter in diese Welt für mich gekommen ist, nur dann allein hat dieser Name auch für mich eine Qualität, dass ich sage, jetzt, gerade jetzt in diesem Augenblick, Montag, Dienstag, Mittwoch, jetzt ist die Situation, ich soll hier leben, aber Herr, ich weiß es doch nicht, wie ich leben soll. Seid ihr so mutig, dass ihr zu dem Heiland so kommt, dass ihr so euch beugt und sagt, ich weiß es doch nicht, wie ich leben soll. Ich weiß es doch nicht, wie es gehen soll. Ich weiß es doch nicht, wie es heute an diesem Tag wieder funktioniert. Aber da ist der Herr, da ist Jahwe. Stelle, die im Alten Testament, zum Beispiel im Jesaja, von diesem Jahwe rede, nimmt nachher der Herr Jesus auf und sagt, das ist meine Person, ich bin gemeint. Jesaja 6 zum Beispiel taucht auf in Johannes 12, wird dort zitiert. Ich bin der. Wie geht es euch mit diesem Herrn? Wie viel habt ihr von ihm schon entdeckt? Wie viele Stellen habt ihr nachgeschlagen, um einfach diesen Namen nachzuspüren? Wer von euch weiß zum Beispiel, wie oft dieser Name im Alten Testament vorkommt? Jahwe, Jehova. Wisst ihr das? Das ist eine erstaunliche Zahl. Wer von euch weiß es? Weiß jemand, wie viel, wie oft? Mehrere tausend Mal taucht dieser Name auf. Viel. Also ein Wort, was häufig ist. Jetzt können wir hergehen und können wirklich auch diese Stelle lesen. Man kann es nicht auf einmal. Aber wenn wir nach und nach das uns ansehen, dann hilft es uns genau bei diesem einen Punkt, bei dieser einen Aufgabe, dass wir besser verstehen, warum wir genau ihn aufsuchen sollen und vielleicht jetzt nicht irgendwo im Internet bei Google oder sonst wo zuallererst gucken oder was weiß ich, was man sonst noch für Adresse aufsuchen kann, sondern zu ihm zu kommen. Zu sagen, Herr, du hast mich geschaffen. Du hast mir dieses Leben gegeben. Und ich bin schuldig, ich bin ein Sünder. Ich kann nicht leben, ich brauche dich. Hilf mir. Was auch immer es ist, was auch immer die Not ist, was auch immer die Schwierigkeiten sind. Das ist der Name und seine Bedeutung. Herr, der lebt und der sich für uns interessiert, der uns liebt, der uns beistehen möchte. Aus dem Grund dürfen wir und können wir eine Hoffnung haben. Gerade in der Psalme heißt es im 39. Psalm, im 8. Vers, einmal so. Das ist auch jemand, der nun diesen Herrn eben wirklich von dem Begriff her verstanden hat, wenngleich im Hebräischen hier ein anderer Name steht für Herr Adonai, aber das ist jetzt gar nicht so schlimm, das ist derselbe, der Herr. Und nun sagt der Psalmist, und nun Herr, worauf soll ich hoffen? Fragen wir uns das nicht auch manchmal? Worauf soll ich hoffen? Soll ich auf mich hoffen? Aber das kann ich doch nicht. Ich habe ja gemerkt, dass ich selber Hilfe brauche und meine Hoffnung so schnell auch versiegen kann. Soll ich auf irgendjemand sonst hoffen? In der Familie? Bekannte, Freunde? Ratgeber? Nein? Nein? Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Das ist für das ganze Leben eines Kindes Gottes eine Aussage, die gilt. Das fängt an am Anfang, wenn nun der Mensch unter dem Einfluss des Heiligen Geistes seine eigene Schwachheit, Verlorenheit, Sündhaftigkeit, Unfähigkeit wahrnimmt. Wenn er feststellt, ich kann gar nicht glauben. Ich kann diesem Herrn gar nicht folgen. Ich kann ihn gar nicht erkennen. Was mache ich jetzt? Dann bekommt er vom Herrn selber beigebracht, ich bin es, der sich dir offenbart, der dich herauszieht aus dieser Not, aus dieser Grube, aus dieser Unfähigkeit. Du darfst so kommen, wie du bist, zu mir. Du darfst einfach sagen, ich bin verloren. Herr, rette mich. Ich bin ein Sünder. Herr, sei mir gnädig. Meine Hoffnung gilt dir allein. Das ist am Anfang und das ist aber auch jetzt dann fortlaufend die kommende Tage, Monate, Jahre bis zum Ende des Lebens hier auf dieser Erde dürfen wir das sagen. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Ist es bei euch so, dass ihr sagt, wenn ich jetzt an Hoffnung denke, denke ich an Jahwe, Adonai, denke ich an den Herrn? Oder denkt ihr dann an andere Dinge? Was ist deine Hoffnung? Was ist das, was dich beglückt und erfüllt? Woran du dich hängst, woran du selber auch vielleicht dein Glück festmachst? Wenn es der Herr ist, kann niemand dir die Hoffnung rauben. Sind es andere Dinge, dann ist es ganz sicher, dass die Hoffnung dir geraubt werden wird. Das ist klar. Aber wenn es der Herr ist und deine Hoffnung er selbst ist, kann dir diese Hoffnung niemand wegnehmen. Niemand ist in der Lage, dir diese Hoffnung zu nehmen. Und das ist nicht nur in dem Sinne zu verstehen, dass es einfach so ist, dass sie nicht wegnehmbar ist, sondern dass sie auch als eine Quelle für mich da ist, wo ich immer wieder neue Hoffnung bekomme. Es ist gar nicht verwunderlich, dass wir manchmal hoffnungslos sind, weil diese Welt, in der wir leben, eine hoffnungslose ist, weil die Sünde, die in unserem Leib noch wohnt, uns mit viel Verzweiflung oft auch umgibt. Aber da ist Hoffnung. Hoffnung. Wirkliche Hoffnung. Niemand muss hier heute Morgen weggehen und sagen, es gibt für mich keine Hoffnung. Das ist nicht wirklich so. Jeder Einzelne darf diesen Vers für sich nachsprechen, so wie der Psalmist ihn hier sagt. Du allein bist für mich die Hoffnung. Also, das ist der Herr, das ist dieser Jahwe, das ist dieser Gott, der sich verbündet hat, seiner Gnade sich dem Sünder, dem Verlorenen zuwendet. Im Alten Testament sehen wir das besonders im Volk Israel, aber auch schon außerhalb sind dann Menschen, die errettet werden. Im Neuen Testament sehen wir es in Bezug zuallererst in Israel, aber dann auf der ganzen Welt, wo der Herr sich den Verlorenen zuwendet und sie ruft. Dieser Herrisches. Nun, das ist der Anfang. Das ist das, was der David zuallererst sagt. Denk daran, was deine Quelle ist. Der Herr. Also mit dem Schöpfer, bitte überlegt euch, woraus schöpft ihr? Woraus lebt ihr? Was ist das, woraus ihr eure Hoffnung und eure Kraft bezieht? Es ist der Herr, es kann nur der Herr sein. Er allein ist dazu in der Lage. Denk daran, was deine Quelle ist. Aber habe die rechte Herzenseinstellung. Das ist eigentlich das Nächste, was der David uns hier für unser neues Jahr aussagen möchte. Und das erklärt er uns eben, indem er es wiederholt, so wie in der Schule der Lehrer manches wiederholt. Harre auf den Herrn. Zweimal sagt er das. Harre auf den Herrn. Was heißt es eigentlich, harre auf den Herrn? Ja, das heißt, warte auf den Herrn. Das heißt, in gewisser Weise, zuallererst muss mal dieser Herr eine Spur für dich legen, auf der du gehen kannst, einen Weg bereiten, auf dem du dich fortbewegen kannst. Zuallererst muss er einmal dich unterweisen und belehren, dich ermutigen und stärken, damit du leben kannst. Zuallererst muss er mal den Startschuss geben für alles, was auch in unserem Leben geschehen soll. Harre auf den Herrn. Der David spricht hier aus seinen Erfahrungen und er hat gelernt, dass es manchmal ganz schwierig ist, dieses Warten dann auszuüben. Ich denke gerade an die Zeit, als er von dem Saul verfolgt wurde. Es war für ihn ein Harren auf den Herrn, ein Warten über Jahre hinweg. Und nichts bewegte sich. Nichts tat sich. Er floh von einer Höhle in die andere Höhle, von der einen Wüste in die andere Wüste, von der einen Bergfeste in die andere Bergfeste. Und am Ende floh er ins Ausland, weil er so verzweifelt war und dachte, ich komme zu Hause im Land Israel um. Das ist manchmal etwas, was uns innerlich zerfrisst, dieses Warten, dieses Ausharren, dieses Stehenbleiben und nichts tut sich. Im Jesaja berichtet es mal der Jesaja von seiner Erfahrung her und sagt in Jesaja 8, Vers 17 folgendes. Ich lese es uns vor. Und ich will warten auf den Herrn, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakobs und will auf ihn hoffen. Das sagt jemand, ich möchte auf ihn warten, auch wenn ich sehe, dass im Augenblick der Herr in meinem Volk, in meinem Land, in meiner Familie, wie auch immer, sich verbirgt. In meinem Haus. Das ist für uns etwas, was uns so sehr quält. Was uns so Schmerzen bereitet. Jetzt wissen wir doch von diesem Herrn und haben ihn vielleicht selber auch in unserem Herzen als Heiland und Retter erfahren. Aber jetzt verbirgt er sich. Jetzt ist er weit weg. Wo ist er nur, der Herr? Wo ist er nur? Warum wirkt er nicht? Warum hilft er nicht? Warum schreitet er nicht ein? Warum ist nicht schon längst alles ganz anders? Es sollte doch schon längst anders sein. Es sollte doch schon längst besser sein. Aber es ist noch nicht so. Könnt ihr da noch warten? Das ist das, was der David, und jetzt will ich mal sagen, was der Heilige Geist, der Vater, der Sohn, der dreieinige Gott uns heute Morgen für das neue Jahr mitgeben wollen. Harre auf den Herrn. Manchmal hast du genau diesen Eindruck, dass du sagst, Herr, du verbirgst dich. Es geht nicht vor, es geht nicht zurück, es geht nicht nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten. Gar nichts geht, gar nichts geht. Herr, ich kann doch nicht mehr warten. Ich kann doch nicht mehr warten. Ich habe doch keine Kraft mehr zu warten. Es ist mir doch unmöglich, weiter zu warten. Manchmal ist es nicht nur, dass in der Familie, im Land große Nöte sind, manchmal sind es Herzensnöte in uns selber. Herr, wie lange soll ich noch warten, bis es bei mir besser wird? Wie lange soll ich noch warten, bis ich selber aus dieser Not herauskomme? Aus diesem Kampf mit der Sünde, mit meinem eigenen Charakter, mit meinem eigenen Wesen, mit irgendwelchen anderen Nöten, mit körperlichen Schwierigkeiten, die wir vielleicht auferlegt bekommen haben. Sicherlich zuallererst verursacht durch den Sündenfall, aber dennoch, wir empfinden sie als etwas ganz Schwieriges. Jetzt soll ich warten, warten, warten. Aber wisst ihr, warum es so notwendig ist, zu warten? Ich will euch ein Beispiel sagen. Es ist ganz einfach. Wenn ihr selber die Sache in die Hand nehmt, dann seid ihr wie jemand, der, das habe ich als früher, als junger Mensch manchmal gemacht, Dinge auseinanderzubauen, ohne überhaupt zu wissen, sie wieder zusammenzubauen. Also dann hat man nachher ein Sammelsurium von Teilen, kriegt sie aber nicht mehr zusammen. So ist es bei dem, der sagt, ach, jetzt gehe ich einfach mal los. Jetzt marschiere ich einfach mal. Ich bin doch auch wer, habe doch ein bisschen Intelligenz und ich bin vielleicht noch jung und habe Kraft und das alles wird schon klappen. Und dann kriegen wir aber die Teile nicht mehr zusammen. Und dann sind es am Ende Risse, Trümmer, die dann übrig bleiben. Wie oft kann man das im Leben eines Menschen feststellen? Er geht so genau. Große Selbstständigkeit und mit großem Selbstbewusstsein voran. Und dann muss er doch am Ende feststellen, ach, es ist so viel dabei kaputt gegangen. Mein eigenes Herz, aber auch Herzen von anderen Menschen sind kaputt gegangen. Schlimm. Im Amos heißt es mal Kapitel 9, das ist also ein wunderschöner Vers, den ich uns hier aufschlage und lese möchte in Bezug auf die Fähigkeit des Herrn, das, was wir durch unsere eigene Schuld und Sünde kaputt gemacht haben, was Risse bekommen hat, was zu Trümmer geworden ist, was zerfallen ist, wieder aufzubauen. Da heißt es, und das ist nun ein Wort, was im Hinblick auf das Volk Israel, aber im Hinblick allgemein auf das Handeln Gottes auch gesprochen wird. An jenem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Eine zerfallene Hütte, das kann man sich ganz gut vorstellen. Das ist genau derjenige, der eben nicht warten konnte auf den Herrn. Der nicht wirklich sagen konnte, es ist dieser Herr, dem ich vertrauen muss. Ich verstehe ihn nicht immer ganz, aber ich möchte ihm vertrauen. Und wenn ich dann das nicht wirklich so hinkriege, dann ist meine Hütte eine, wo ich manchmal den Eindruck habe, es ist ganz zerfallen. An jedem Tag will ich die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. So empfinden wir uns manchmal. Es ist nicht alles so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Viel ist kaputt gegangen. Aber da ist jetzt jemand, der aufrichten kann. Ich will die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Und ich will ihre Risse vermauern. Jemand, der dazu in der Lage ist. Wenn wir manchmal all die Risse sehen würden in unserem Herzen, die da sind, würde man vielleicht erschrecken. Es erschreckt uns manchmal, wenn man dann, je nachdem, aus welchen Gründen auch immer, beim Arzt ist und man kriegt so ein Röntgenbild gezeigt. Vielleicht zeigt das uns nicht einmal unbedingt, aber spricht nur davon, dann erschreckt es uns. Was, das, so soll mein Herz aussehen und das ist der Zustand und so schlimm ist es. Aber wenn man mal die Risse sehen würde, die in unserer Seele, in unserem Herzen, in unserem Innern vielleicht da sind, dann wäre das so, dass wir sagen, ach, so sieht mein Herz aus. Aber bitte, wie kann das denn dann überhaupt noch was werden? Und dann sagt der Herr, ich bin der, der diese Risse vermauern kann und ihre Trümmer wiederherstellen kann. Trümmer, ja, es ist kaputt gegangen, ganz viel ist kaputt gegangen, ganz viel ist zusammengeschlagen worden. Der Mensch in seiner Naivität, mit seiner eigenen Vorstellung, er kann ja leben, ist einfach davon gestürmt. Und jetzt gibt es nur noch Trümmer. Und dann sagt aber dieser Herr, ich will diese Trümmer wieder aufrichten, ich will sie wieder herstellen. Und sie wieder bauen wie in den Tagen der Vorzeit. Das ist der Grund, warum es notwendig ist, auf diesen Herrn zu harren, auf ihn zu warten. Niemand in dieser Welt vermag genau dies zu tun, zu retten. Des Herrn ist die Rettung. Es ist uns kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, in dem wir errettet werden können, Erlösung finden können, heil werden können. Aus dem Grund warte. Aus dem Grund sollte man lernen, einmal am Tag sich Zeit zu nehmen, auf den Herrn zu warten, auf ihn zu schauen, ihm anzublicken, auf ihn zu hören. Das ist auch mit Warten gemeint, mit diesem Harren. Es ist nicht nur irgendwo etwas Passives, wo ich in gewisser Weise, ja, ich möchte mal sagen, gar nichts tue, sondern es ist ein ganz aktives Harren, ein sich ausrichten, immer wieder neu in diese Richtung, ein immer wieder auf ihn hinschaue. Darum geht es. Das ist das, was der Psalmist uns selber auch sagen möchte. Und das immer wieder fortwährend. Im Psalm 40, Vers 2 wird es mal in dieser Weise erklärt und gesagt. Psalm 40, Vers 2. Das ist ja so, dass wir sagen, jeden Tag stille Zeit, ist es denn notwendig? Jeden Tag Gottes Wort lese, muss ich das? Jeden Tag bete, brauche ich das? Der Psalmist sagt im Psalm 40, der David, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt. Da neigte er sich zu mir und er hörte mein Schreien. Also da hat er wirklich gebetet, da hat er geschrien. Er hat immer wieder fortwährend seine Anliegen am Herrn gebracht. Jeden Tag, jeden Augenblick neu hat er sie ihm hingelegt. Da ist jemand, der hat auf den Herrn geharrt. Nicht nur kurz einmal, sondern immer wieder. Weil er eben wusste, nur er kann mir helfen. Nur er kann retten. Nur er ist in der Lage, das ganze Schiff aus seiner Lage, aus seiner Not heraus, aus diesem Unglück herauszubringen. Nur er. Und jetzt harrt er. Ist nicht unsere stille Zeit genau dies? Ist es nicht ein Bekenntnis, dass wir immer wieder sagen, Herr, wenn du nicht zu mir redest, kann ich nicht leben? Meine Worte sind Worte des Lebens, sagt der Herr Jesus. Also da kommt Leben in unser eigenes Leben hinein, richtiges, göttliches Leben. Und jetzt möchte ich das immer wieder haben. Jetzt möchte ich immer wieder neu dieses Leben von Gott empfangen. Und ein Mittel, was er gebraucht, neben dem Heiligen Geist, neben seinem vergossenen Blut, ist eben auch dieses Wort Gottes, wodurch mir sein Leben ganz neu immer wieder geschenkt wird. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Die Bibel hilft mir leben, also richtig zu leben. Nun, also das ist notwendig, sonst sind wir nämlich maßlos enttäuscht und sagen, ach, das geht ja gar nicht. Das, was hier uns als Jahresmotto mitgegeben wird, das ist ja nur so irgendwie etwas, mit dem man gar nicht richtig praktisch leben kann. Doch, damit kann man leben. Man kann genau mit diesem Jahresmotto leben. Harre auf den Herrn. Warte auf ihn. Lass ihn vorangehen. Lass ihn den ersten Schritt machen. Lass ihn wirken und handeln. Schaue auf ihn, höre auf ihn, folge auf ihm. Wenn wir das tun, dann werden wir am Ende, wieder Abraham im Grunde genommen, dann auch rauskommen, dass wir sagen, in einer Situation, wo Führung und Leitung notwendig ist, dann können wir es auch anderen sogar mit sagen. So hat er es hier seinem Knecht mitgesagt, als der sich auf den Weg machte, um für ihn eine Aufgabe zu erledigen. Dann sagt er ihm, das gibt er ihm als ein Wort mit. Der Herr, der Gott des Himmels, der mich herausgenommen hat aus dem Haus meines Vaters, 1. Mose 24, Vers 7, und aus dem Land meiner Geburt, und der mit mir geredet hat und mir auch geschworen und gesagt hat, dieses Land will ich deinem Samen geben, der wird seinen Engel vor dir hersenden, dass du meinen Sohn von dort eine Frau nimmst. Da ist jemand, der sagt, ich weiß genau, dass dieser Herr, den ich kennengelernt habe, dich führe und leite wird. Also das ist jetzt nicht nur, dass er für sich es weiß, sondern er weiß es sogar für den Knecht. Als der Knecht dann nachher ankam in Haran, war er ganz erstaunt. Er betet und bevor er ausgesprochen hat sein Gebet, auf einmal steht die Rebekka da. Das ist enorm. Habt ihr dieses Vertrauen, dass ihr sagt, mein Herr wird mich führen und leiten? Ich habe das gelernt aus der Erfahrung mit ihm, aus der Gemeinschaft mit ihm, aus dem Harren auf ihn. Am Ende möchte ich dieses letzte Stückle euch aber auch noch mitgeben, was vielleicht mit das Schwierigste zu sein scheint, weil es so, ich möchte mal sagen, mit zunehmendem Alter fast uns unmöglich erscheint, dass es funktionieren kann. Also hier heißt es, harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Und harre auf den Herrn. Sei stark. Sei stark, ja. Aber ich bin doch nicht stark. Niemand von uns hier ist wirklich stark. David hat es für sich selbst einmal auch begriffen und hat es dann auch aufgeschrieben und erklärt es uns in der Psalme, indem er Folgendes sagt. Psalm 21, Vers 2. Aber zuerst lese ich Psalm 18, Vers 2 vor. Da heißt es, auch vom David, ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Ich würde gern den David, der ja auch den 27. Psalm geschrieben hat, besuche und würde fragen, David, wann ist dir das eigentlich aufgegangen? Ist es schon als junger Hirte dir klar geworden, dass der Herr deine Stärke ist? Ich stelle mir vor, dass der David ein mutiger Mensch war, wenn er mit Bären und Löwe und so gekämpft hat, um seine Herde zu verteidigen. Hat er vielleicht irgendwann in solch einem Kampf gemerkt, dieser Bär, dieser Löwe, der ist viel stärker als ich. Herr, Herr, hilf mir. Habt ihr das schon für euch entdeckt? Da gibt es da draußen einen Löwen, der brüllt und versucht, euch zu verschlingen. Der ist viel stärker als ihr. Viel stärker als ihr. Und jetzt lerne ich es für mich. Herr, meine Stärke, meine Stärke. Ich will dich von Herzen lieben, o Herr, meine Stärke. Ich möchte es denen ganz besonders mitgeben, die von sich aus das schon so gut begriffen und verstanden haben, dass sie schwach sind. Leider braucht der Herr ziemlich lange oft bei seinen Kindern, dass sie das richtig verstehen und begreifen. Aber bei manchen ist es vielleicht schon so, dass sie jetzt in diesem Augenblick sagen, ja, das ist mir vollkommen klar, ich bin schwach. Und es macht mir auch Not, dass ich so schwach bin. Denen möchte ich das ganz besonders mitgeben. Wenn dein Heiland zu dir sagt, sei stark und dein Herz fasse Mut oder dein Herz werde gestärkt, dann ist es eben dieser Heiland, dieser Herr, der auch dir die Kraft dazu geben möchte. Hier spricht nicht jemand, der uns also so eine Stange auflegt, wie im Hochsprung, und sagt, jetzt spring doch einfach mal drüber. Dann wird schon alles gut. Dann sagen wir, Herr, die Stange ist auf 2 Meter, also der Weltrekord im Hochsprung ist, glaube ich, 2,45 mittlerweile, wenn ich mich nicht täusche. Also, die ist doch viel zu hoch, diese Stange. Da kann ich drunter durchlaufen, aber ich kann doch nicht drüber springen. So ist der Herr nicht. So ist der Herr nicht. Sondern der Herr sagt, auf der einen Seite sei stark und dein Herz fasse Mut. Und dann stärkt er uns aber auch und gibt uns diesen Mut. Der letzte Vers, den ich euch lese heute Morgen, dann schließe ich diese Predigt ab. Die Stelle ist im Josua zu finden, wo dieses Wort, was hier in unserem Psalm auch vorkommt, genau so auftaucht, dieses hebräische Wort. In Josua 1, da muss der Herr einen jungen Mann, ja, vielleicht ist er nicht mehr ganz so jung, aber mittleren Alters, auf seine Aufgabe vorbereiten. Josua 1, Vers 6. Und jetzt müsst ihr euch das vorstellen, der bisherige Führer und Leiter des Volkes, menschlich gesprochen, als derjenige, der sie aus dem Land Ägypten befreit hat, der Mose, ist gestorben. Und nun steht sein Diener, der Josua, in der Verantwortung. Vor einem Volk mehrere Millionen groß, also 4, 5, 6 Millionen Menschen, für die er jetzt Verantwortung trägt. Also, ich weiß nicht, für wie viel ihr Verantwortung tragt, als Mütter, Väter, und Arbeit, im Beruf, sicherlich nicht für 4 oder 5 oder 6 Millionen. Aber die lagen alle auf dem Herzen von dem Josua. Und jetzt ist das ja eine Situation, wo er vor dem Aufbruch steht in das verheißene Land, wo er aber auch weiß, jetzt kommen die Kämpfe. Vorher war die Wüste, das war schon schwer, aber jetzt kommen die Kämpfe, jetzt kommt der Krieg, jetzt kommt das alles auf uns zu. Und auf einmal liegt diese Last auf ihm. Und nun sagt der Herr das ganz oft in diesem ersten Kapitel zu ihm. Sei stark und mutig, Vers 6. Dann in Vers 7. Sei du nur stark und sehr mutig. Und in Vers 9. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Wenn der Herr uns dies gebietet für dieses neue Jahr, dann möchte er von seiner Seite aus, dass wir stark und mutig werden. Und weil er das möchte, wird es auch geschehen. Dein Wille geschehe. Lernt einmal die Gebote Gottes als Verheißung auch zu sehen. Das will der Herr in meinem Leben bewirken. Lernt es einmal dann auch so im Vertrauen anzunehmen. Dieser Herr sagt zu mir, sei stark und dein Herz fasse Mut. Also glaubt er wohl, dass das geschehen kann. Ich weiß schon längst, dass das nur mit seiner Hilfe geschehen kann. Aber er glaubt, dass das wohl geschehen kann. Also habe ich doch Hoffnung, dass es geschieht. Wenn er es zu mir sagt, dann wird es auch was werden. Dann darf ich wirklich gestärkt sein, ermutigt sein, vorangehe, dann darf ich wissen, in seiner Stärke, in seiner Kraft geht es weiter. Seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. So wird es dann im Neuen Testament von Paulus im Epheserbrief weitergegeben. Ich bin am Ende meiner Predigt angekommen. Wisst ihr, ich möchte euch nicht irgendwo den Eindruck mitgebe, ihr müsst euch jetzt, was weiß ich, was für tolle Sache vornehmen und irgendwelche Vorsätze. Wir wissen das alle miteinander, so viele Vorsätze, die wir uns schon auch so gemacht haben, gute Vorsätze, die halten gerade mal vielleicht die erste Woche vom neuen Jahr und dann ist es wieder vorbei. Ich habe etwas anderes euch mitzugeben. Und das ist nicht weniger und nicht mehr als den Herrn aller Herren, den König aller Könige, den Heiland, den Erlöser, den Herrn Jesus Christus. Ich habe keine andere Hoffnung für mich in diesem neuen Jahr. Ich möchte warten auf ihn. Ich möchte von ihm lernen, ich möchte auf ihn sehen, ich möchte in seiner Kraft leben. Ich brauche diese Kraft, ich brauche diese Gnade, ich brauche ihn. Harre auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Harre auf den Herrn. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O Herr, wenn wir auf uns sehen, wird es uns manchmal ganz schwummrig. Wir fühlen uns ja verzweifelt und auch verwirrt, kraftlos und hilflos. Wir fühlen uns orientierungslos. Wir fühlen uns, als würden wir in diese Welt hineingeworfen sein, und wüsste gar nicht, was unser Weg ist und wie es weitergehen soll mit unseren Umständen. Aber wir wissen von deinem Wort her, dass das alles gar nicht so schlimm ist, wie auch unsere Empfindung jetzt vielleicht sein möge. Dass du ja gerade deswegen Herr für uns geworden bist. Unser Herr. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. O Herr, wir wollen dir danken dafür, dass du zum Erlöser für uns geworden bist. Und bitte wir dich, lehre uns zu warten auf dich, zu harren und zu hoffen und zu vertrauen auf dich, aber auch zu schauen auf dich. Und stärke du uns, in uns ist keine Kraft, Herr, aber in dir ist alle Kraft. du bist allmächtig. Bei Menschen ist es unmöglich, aber dir sind alle Dinge möglich. Herr, wir haben in dir einen großen Kämpfer und Held, der stark ist und der uns stärken möchte. Wir wollen dir danken dafür, dass wir im Glauben genau dies ergreifen dürfen, für die kommenden Tage und Wochen und Monate, nicht nur für dieses neue Jahr, sondern für alle Jahre, die uns bleiben auf dieser Erde. Herr, du bist unsere Hoffnung und unser Leben. Wir vertrauen auf dich. Lass uns dazu auch in der Lage sein, diese Hoffnung hinauszutragen, weil so viele da sind, die immer noch sich selber vertrauen oder immer noch irgendwelche tolle Ratgeber haben, immer noch irgendwelche Irrlehrer anhängen. O Herr, hilf, dass wir ihnen zeigen können, in unserem Leben, mit unserem Leben, was es bedeutet, auf dich zu hoffen und auf dich zu harren. Amen.